Also man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass wir eigentlich einen sehr widersprüchlichen Befund in der Europäischen Union und der europäischen Integration haben. Also zum einen haben wir eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre Krisen, die nicht mehr gelöst werden, sondern die immer weiter vor sich hin köcheln und zu denen im Grunde immer neue dazukommen. Seit dem Vertrag von Maastricht haben wir zum Beispiel das Problem, dass die Bevölkerungen nicht mehr so recht mitziehen wollten aus dem früheren. Die Eliten werden das schon irgendwie schaukeln. Dieses europäische Projekt ist ein eher, naja, wir müssen da schon ein bisschen genauer hinschauen. Das darf nicht zu weit gehen geworden. Und wir haben ja schon verschiedene Referenten auch in etlichen Mitgliedstaaten gehabt, die das belegen. Dann haben wir auch schon seit den 90er Jahren das Problem der mangelnden außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit. Das fing im Grunde auf dem Balkan an und ist heute ja noch nicht wirklich behoben. Also dieses Schlagwort vom wirtschaftlichen Riesen und außenpolitischen Zwerg. Dann haben wir die Osterweiterung, deren Folgen, wie sich jetzt gezeigt hat, auch unterschätzt worden sind oder wo man offenkundig Handlungsbedarf nicht rechtzeitig sozusagen bedient hat. Und wir haben auch immer noch Beitrittsinteressenten, bei denen man aber sagen muss, naja, das ist nicht so wahrscheinlich, dass man tatsächlich dort einen Vollbeitritt realisieren wird. Was wird man denn dann mit denen machen? Dann haben wir nochmal einen Schritt weiter in der ganzen Krisenhistorie mit Beginn der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise. Und damals haben alle gedacht, oh Gott, das ist jetzt die tiefste Krise, die Europäische Union jemals hatte. Wie sollen wir das bloß in den Griff bekommen? Und damit einher ging natürlich auch so ein gewisser Nord-Süd-Konflikt innerhalb der EU. Auch das ist bis heute nicht wirklich behoben worden. Man hat da zwar dran rumgeschraubt und hat auch manche Probleme vorläufig in den Griff bekommen, aber das Grundproblem ist nicht gelöst. Dann kam die Ukraine-Krise und damit die Frage, ist eigentlich die europäische Sicherheitsordnung, wie wir sie kennen, noch langfristig tragfähig? Wieder dachte man, jetzt ist aber wirklich der Tiefpunkt erreicht. Dann kam die Flüchtlingskrise und in dieser die offenkundigen Schwierigkeiten, sich europäisch zu einigen. Dann kam das Brexit-Referendum, dann kam Trump und wir haben in sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten Populisten im Aufwind. Also das heißt, wir haben eine wirklich sehr, sehr vieldimensionale Krise. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch normal gewesen, immer. Europa in der Dauerkrise. Aber bis jetzt war es, oder bis, sagen wir mal, Mitte der 90er, vielleicht sogar noch ein bisschen länger war es so, eine Krise wurde auch irgendwann mal wieder beendet. Jetzt laufen die Krisen im Grunde immer weiter und es kommen neue dazu. Und es werden auch immer stärker die unterschiedlichen grundsätzlichen Konzeptionen von Europa deutlich zwischen Mitgliedstaaten, teilweise auch innerhalb von Mitgliedstaaten. Was mir aber der wichtigste Punkt erscheint, ist, dass uns und auch uns als Öffentlichkeit oder als Parteien etwas abhanden gekommen ist, was es früher immer gab, nämlich sowas wie eine überzeugende Erzählung davon, was Europa eigentlich ist, was es soll, warum es wichtig ist. Gemeinsam Wohlstand generieren, gemeinsam für die Sicherheit sorgen, vermeiden, dass es so etwas wie die Kriege des 20. Jahrhunderts irgendwann in Europa nochmal geben könnte. Und so ein bisschen hat Europa sich da vielleicht auch selbst das Wasser abgegraben durch seinen Erfolg, weil viele mittlerweile diese Dinge als selbstverständlich ansehen oder ansahen. Ich glaube, das ist aber auch gleich das beste Argument dafür, warum man auch heute weiterhin und vielleicht mehr denn je Europa braucht. Denn wir sehen gerade, dass nichts davon selbstverständlich ist. Keins dieser großen Probleme kann alleine angehen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Argument dafür, dass wir die Europäische Union mehr brauchen denn je. Wir haben pro-europäische Bewegungen, denken Sie an Pulse of Europe, die das erste Mal seit Jahrzehnten eigentlich sichtbar auf der Straße sich für Europa einsetzen und Bilder produzieren, die EU, glaube ich, sehr, sehr dringend brauchen kann. Und wir haben schließlich auch Umfragedaten, die nicht so pessimistisch sind, wie man das vielleicht glauben könnte. Also wir haben einen sehr, sehr gemischten und widersprüchlichen Befund, aber wir haben eigentlich auch einen sehr offenkundigen Bedarf nach einem funktionierenden Europa. Und funktionierend könnte auch heißen, nach einem Mehr an europäischer Gemeinsamkeit.
Jetzt haben Sie schon diese verschiedenen Werte angesprochen im Sinne von Studien. Diese Ergebnisse einer aktuellen EU-Studie, die von der TUI-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, die da zustande gekommen ist, ist gestern durch alle Medien gegangen. Also die Taz hat darüber geschrieben, die Welt. Und nach den Ergebnissen zeigt es sich halt auch dieser Widerspruch, dass es da aber an vielen Punkten auch gar nicht mal so rosig für eine europäische Zukunft aussieht. Also für die Hörer auch nochmal zu sagen, in dieser Studie wurden 16- bis 26-jährige junge Europäer also befragt, wie sie denn zu Europa stehen. Da wurden unterschiedliche Fragen auch indirekt gestellt, die dann einen Rückschluss auf das allgemeine Bild zu Europa haben schließen lassen. In der Studie selber zeigt sich, dass viele Europäer diesen gemeinsamen Wert eines Europas gar nicht auch so in diesem kulturellen sehen, sondern dass 3 von 4 jungen Europäern die gemeinsamen Werte eigentlich mehr in dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit als Kern der Europäischen Union sehen. Also das ist ja dann so eine Sache, die eher pessimistisch gestalten kann, wenn man sagt, man bewegt sich immer mehr von diesem kulturellen und gemeinschaftlichen Gedanken weg. Was sagen Sie denn dazu?
Das Bild ist auch da, glaube ich, komplizierter, als es vielleicht erstmal scheint. Also zunächst, ja, natürlich ist Europa primär ein wirtschaftliches Projekt. Der Binnenmarkt ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Europäischen Union. Das ist unbestritten und die hat ja auch eine offenkundige Anziehungskraft und auch einen deutlich belegbaren Nutzen für die Mitgliedstaaten. Insofern ist das erstmal vielleicht nicht so überraschend. Was man aber deutlich beobachten kann, ist, dass so eine Art Kosten-Nutzen-Kalkül auch aus Sicht der einzelnen Mitgliedstaaten und eben auch aus Sicht der Bevölkerung, das ist ja das, was hier abgebildet ist, doch immer mehr durchgesetzt hat. Also die Überlegung nicht, ist Europa an sich ein Wert, für den man sich stark machen muss, sondern bringt uns Europa eigentlich was? Was würde es denn bedeuten, wenn wir kein Mitgliedstaat wären? Wie würde sich das auf bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen auswirken? Das spielt schon länger eine große Rolle und ich glaube in der Tat, das ist eher ein Problem. Ist natürlich ein wichtiger Faktor, ganz unbestritten, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorhin mit dem fehlenden europäischen Narrativ meinte, es ist eben nicht das Ganze und es darf auch nicht das Einzige bleiben. Der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors hat schon in den 80er Jahren mal gesagt, wir müssen Europa eine Seele geben, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn das alles ist, dann fehlt in der Tat so eine Art von Identifikationsmoment. Auf der anderen Seite, so ganz verstehen kann man das eigentlich ja nicht, denn es gibt ja sehr viel mehr. Und gerade diese Gruppe der Jungen, die hier befragt worden ist, profitiert ja auch erheblich davon. Viele Dinge werden sicher, weil die Befragten damit aufgewachsen sind, gar nicht mehr als europäischer Mehrwert angesehen, zum Beispiel den Wegfall von Grenzkontrollen oder das früher leidige Umtauschen von Geld. Wenn man in den Urlaub fahren wollte, die Anerkennung von Studienleistungen, ja, das muss man vielleicht in Teilen besser kommunizieren. Aber vor allen Dingen halte ich das für sehr, sehr wichtig, was jetzt gerade in Ansätzen zu passieren scheint, nämlich dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was wollen wir eigentlich als Europa sein? Haben wir da Gemeinsamkeiten? Worin liegen die? Wie gehen wir mit Unterschieden um? Und deswegen finde ich solche Bewegungen, wie sie gerade vielfach entstehen, so quasi so Grassroots-Bewegungen von unten, erstmal eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Sache, auch wenn da vielfach noch unklar ist, in welche Richtung die Reise geht, aber es mobilisiert so eine Art von Gefühl für Europa, was vielleicht tatsächlich lange Zeit gefehlt hat. Und dieses Fehlen, glaube ich, spiegelt sich in solchen Umfragen wieder. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Umfragen. Denken Sie an das Eurobarometer, was ja sagen seit Urzeiten der europäischen Integration mit immer den gleichen Fragen regelmäßig wiederholt wird. Und da fällt doch auf, dass die Daten da in der letzten Zeit wieder positiver geworden sind, eigentlich in allen Mitgliedstaaten. Italien ist manchmal so ein Ausreißer nach unten, man kann sich die Gründe leicht vorstellen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Studie vorliegen vom Pariser IFOP-Institut, in der gefragt wurde, würden Sie zustimmen, dass wir in bestimmten Bereichen mehr Europa brauchen, zum Beispiel sowas wie einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister oder eine europäische Armee oder eine Direktwahl des Präsidenten des Europäischen Rats. Da war die Unterstützung tatsächlich für all diese Dinge sehr, sehr groß. Was möglicherweise natürlich eine Rolle spielen könnte bei dieser jüngeren Zielgruppe, ich kenne die Daten für die einzelnen Mitgliedstaaten nicht im Einzelnen, ist das Thema Jugendarbeitslosigkeit natürlich. Das ist auf europäischer Ebene ein Riesenproblem. In einigen Mitgliedstaaten nähern sich die Quoten da den 50% und es ist völlig klar, dass jemand, der in einer solchen Situation ist und weder von seinem Heimatstaat, Mitgliedstaat noch von der europäischen Ebene irgendwie das Gefühl hat, die Unterstützung zu bekommen, die er benötigt oder sie benötigt, dass so jemand vermutlich von der Politik insgesamt und dann auf allen Ebenen enttäuscht ist. Das ist auch ein Handlungsfeld, das man auf europäischer Ebene sehr, sehr stark angehen muss und auch angeht, diese jüngere Generation für Europa zu mobilisieren, wenn man so will.
Das Problem dabei stellt sich dann wahrscheinlich aber auch, dass nicht nur die politische Agenda, die quasi für ein Europa spricht, da an diesem Punkt anknüpft, sondern dass es ja auch vor allem eher radikalere und extremistische Parteien sind, die da wieder in eine populistische Richtung gehen, in der sie halt sagen, ja, okay, wir wollen weg von Europa und wollen die Entscheidungsgewalt über unsere eigenen Staaten, unsere eigenen Länder wieder selber haben. Und da zeigt sich dann auch in dieser Studie, dass in Frankreich zum Beispiel, Italien und Polen die jungen Menschen am wenigsten überzeugt sind von dieser Demokratie in Europa. Und das sind ja dann auch die Staaten, gerade wenn wir auf Frankreich schauen, mit der Kandidatin Marine Le Pen, die jetzt auch in den zweiten Wahlentscheid da gekommen ist. Inwieweit gefährdet denn so eine Entwicklung dann die EU, beziehungsweise wie muss man dagegen vorgehen?
Es gab im letzten Jahr zum Beispiel auch eine vergleichbare Umfrage zum sogenannten Populismuspotenzial junger Menschen, wo man eben auch anhand indirekter Fragen versucht hat herauszufinden, wie viele potenzielle Wähler für solche Parteien gäbe es denn in den jeweiligen Ländern. Und da waren tatsächlich die gleichen Staaten, die Sie gerade genannt haben, die anfälligsten, mit Polen als absolutem Ausreißer nach oben. Und Deutschland, ja, vielleicht ein bisschen überraschend, war der Mitgliedstaat mit dem niedrigsten Populismuspotenzial. Das deckte sich dann auch so in etwa mit den Wahlergebnissen der AfD. Ja, natürlich muss man unbedingt dagegen vorgehen. Und ich glaube, alle Köpfe rauchen bei den etablierten Parteien, bei zivilgesellschaftlichen Gruppen, wie man das jetzt angeht. Die Unterschiede liegen sicher in den Gründen. Es mag einige Parteien, rechtspopulistische Parteien geben, bei denen wirklich Europa im Mittelpunkt der Kritik steht. Nach meiner Wahrnehmung ist das aber eher selten der Fall, sondern ein sehr, sehr großer Anteil des populistischen Fischernetzes sozusagen setzt sich zusammen aus Migrations- und Flüchtlingspolitik, die diskreditiert wird, wo gesagt wird, wir müssen das alles anders machen. Man sagt nur nie wie, oder man predigt eine Abschottungspolitik, die genau in die Falle tappt, die Extremisten gerne wollen. Das heißt, da bietet man keine Lösung an. Und der zweite Teil dessen, womit Rechtspopulisten gerne fischen, ist ja so dieses wir helfen dem kleinen Mann, wobei auch da sich im Grunde die Strategie darauf beschränkt, Probleme zu benennen. Nur die Rechtspopulisten haben die Antworten nicht. Und ich würde unterstellen, sie wollen sie in vielen Fällen nicht einmal geben. Und auf diese Sorgen einzugehen, aber gleichzeitig ganz andere und konstruktive Lösungsvorschläge vorzulegen. Das ist, glaube ich, etwas, woran man arbeiten kann und wo auch die etablierten Parteien sich fragen müssen, ob sie da nicht zu lange quasi geschlafen haben. Und an sowas, denke ich, kann man arbeiten und muss man in den nächsten Jahren auch arbeiten. Aber das Thema Europa ist, glaube ich, dabei nicht der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Debatte. Also das Thema Europa, auch polnischen Europagegner zum Beispiel, die sind nicht wirklich Europagegner im Sinne eines Austritts. Sie wollen darüber reden, wie man vielleicht ein anderes, ein weniger supranationales Europa aufbauen kann. Ja, darüber muss man auch reden. Da muss man drauf zudiskutieren oder man muss auch Kontroversen darüber zulassen. Aber nicht alle Rechtspopulisten sind jetzt in dem Sinne europakritisch, dass sie die EU abschaffen wollten. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Insofern glaube ich, es gibt Hausaufgaben zu machen auf europäischer Ebene. Es gibt aber vor allen Dingen sehr viele Hausaufgaben zu machen auf nationaler Ebene.
Gerade diese Hausaufgaben, die Sie da sagen, auf nationaler Ebene, das ist auch so eine Sache, die in dieser Studie deutlich geworden ist, nämlich, dass viele junge Europäer zu wenig Mitgestaltung im politischen Prozess sehen. Und das zeigt sich ja dann auch, wenn man beispielsweise jetzt von solchen populistischen Parteien ausgeht, die von den etablierteren, größeren Parteien mit so einem gewissen, wir haben da die Altersweisheit, dass die dann halt in der politischen Debatte auch oft ausgelassen werden. Diese Problematik, dass man damit diesen Parteien ja noch Feuer zugibt, wenn man zeigt, man könnte sie wahrscheinlich von ihren Inhalten total leicht widerlegen, aber tut das dann einfach nicht, weil einfach diese Debatte oder dieser Diskurs gar nicht angestrebt wird. Und als abschließende Frage vielleicht, wenn man sagt, in der einen Hinsicht muss als politische Maßnahme von den Parteien kommen, dass man auch so eine Debatte anstrebt und dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Auf der anderen Seite, wie könnten sich denn da die jungen Europäer selber einbringen?
Also auf nationaler Ebene ist es natürlich vergleichsweise einfach, sich einzubringen, wenn man das denn möchte. Und das Argument, das ist, meine Stimme wird nicht gehört oder so, das macht es sich natürlich auch zu einfach. Also jeder junge Mensch hat die Möglichkeit, in eine Partei seiner Wahl einzutreten, sich bei einer Nichtregierungsorganisation beispielsweise zu engagieren, Medienbeiträge zu schreiben, was auch immer. Also ich glaube, das ist grundsätzlich vielleicht nicht das zentrale Problem, sondern das ist sicher auch etwas, was sozusagen hartnäckig ist und was sich nicht von heute auf morgen ändern lassen wird. Und daran haken auch viele Reformvorschläge, ne? Und dort muss man sicher sagen, sind die Möglichkeiten wahrscheinlich eher begrenzt. Es gibt die Europäische Bürgerinitiative, die mit einem gewissen Quorum aus einer Anzahl von Mitgliedstaaten und einer Anzahl von Unterschriften, 1 Million Unterschriften, bestimmte Themen auf die Agenda setzen wissen kann, mit dem Vertrag von Lissabon wurde das eingeführt. Also das heißt, man hat schon anerkannt, es muss da Instrumente geben. Und das ist eben ein erstes. Man kann sich natürlich auch in nationalen Parteien engagieren und dort dann europapolitische Themen beispielsweise versuchen, auf die Agenda zu setzen. Man kann auch, wenn man vielleicht erstmal sich dem ganzen Thema ein bisschen annähern möchte, man hat durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel Parlamentsdebatten im Internet komplett zu verfolgen. Also dass die Informationsmöglichkeiten zumindest, die sind eigentlich sehr gut. Man darf sich nur nicht vorschnell frustrieren lassen, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach eben ein Bohren von sehr, sehr dicken Brettern ist. Aber das gilt letzten Endes für politische Entscheidungen ja immer.